Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ne hakkınız vardı benim oğlumu öldürmeye?
Der NSU hat mein Vater ermordet.
Mehmet Kubaşık, Abdurrahim Özüdoğru, Enver Şimşek.
Ich kann nicht abschließen.
Süleyman Taşköprü,
Habil Kılıç.
Das hat niemanden interessiert, was für ein Leid wir erlitten haben.
Theodoros Bulgarides,
Michael Kiesewetter,
Halit Yozgat.
Man hat auf der Kolbstraße Angst gehabt.
Wir konnten mit niemandem reden, weil wir durch die Polizei verdächtigt wurden.
Die bringen Türken um, nur weil sie Türken sind.
Mehmet Turgut, Ismail Yaşar.
Rassismus ist nicht beschränkt auf drei Personen des NSU.
Die Angehörigen, die werden allein gelassen.
Kennt ihr diese Stimmen? Vermutlich nicht. Zu hören waren die Namen der Mordopfer, deren Angehörige und Betroffene rechtsextremistischer Gewalttaten. Ihre Namen sind Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, Ismail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat, Michel Kiesewetter. Viel zu oft bekommen wir haufenweise Informationen über die Seite der Täter. Eine Frau, deren Gesicht wir aus den Gerichtsverhandlungen kennen, und zwei Männer mit gleichem Vornamen, die als Trio jahrelang unentdeckt mordeten und für unzählige Verbrechen verantwortlich sind. Geht man heute, 9 Jahre nach der Selbstenttarnung des nationalsozialistischen Untergrunds auf die Straße und befragt Menschen, was sie mit dem NSU verbinden, erhält man folgende Antworten.
Mörder, Rechtsradikalismus, diese grässliche Frau, die Beate Schäpel, die Polizei, wo verdeckt untersucht wurde, wo man nicht weiß, wo steckt die Polizei in der Geschichte.
Rassistische Anschläge verbinde ich damit. Da ich da noch sehr jung war, kann ich mich da kaum dran erinnern.
Also ich komme aus der Nähe von Heilbronn, also vor allem, würde ich jetzt sagen, der Polizistenmord damals verbinde ich vor allem mit der NSU. Also vor allem sehr viel Negatives.
Ich finde, der zeigt ziemlich gut, wie struktureller Rassismus einfach bis in die tiefsten Behörden funktioniert und überhaupt irgendwie quasi die Exekutive auf einem Auge blind war. Und was ich ziemlich krass fand, ist, beim NSU wurde ja viel nachher gar nicht geklärt. Überhaupt nicht in keinster Weise zufriedenstellend, dass da die Judikative irgendwas gut erreicht hat. So.
Mörder, rassistische Anschläge, struktureller Rassismus, Täter. Doch warum kennen wir die andere Seite nicht? Die Seite der Opfer. Die jahrelangen Ermittlungen in die falsche Richtung. Was haben sie durchgemacht? Der lange Prozess um Gerechtigkeit. Wie geht es ihnen jetzt? Falsche Beschuldigungen und Intoleranz. Wieso hat sich keiner um sie gekümmert, ihnen Anerkennung geschenkt? Bis heute wird ihnen der Raum zum Trauern verwehrt. Wieso? Eine rassistische Anschlagsserie, in der niemand nach den Opfern fragt. Woran erinnern sich Menschen, wenn sie an die Kolbstraße denken?
Die Kolbstraße, das war in Köln, glaube ich. Und da war eine, war das eine Nagelbombe?
Also, wenn ich mich recht erinnere, dann ist die Kolbstraße quasi der Nagelbombenanschlag vom NSU. Das war irgendwann Anfang der 2000er. Ich glaube, es war irgendwie ein Paket hinten an einem Fahrrad dran oder so, irgendwas richtig Perfides.
Ja, mit Rassismus, Fremdenhass, NSU. Diese nationalsozialistische Untergrundbewegung und auch die Tatsache, dass die ermittelnde Behörde jahrelang alle Hinweise auf Rechtsradikalismus und Terrorismus verdrängt hat und die Schuldigen bei den Türken selbst gesucht hat. Ein Skandal.
Nein, die Kolbstraße sagt mir gar nichts.
Ich erinnere mich an den Anschlag in der Kolbstraße, vor allem über die Mahnwache bzw. Gedenkveranstaltung, auf der ich war, jetzt eben zum 16. Jahrestag. Also es war leider irgendwie nicht so viel los und traurig fand ich persönlich, dass es immer noch keinen richtigen Gedenkort gibt.
Ich assoziierte eigentlich sehr lange die Kolbstraße mit Dönermorden, so wurde es damals ja in der Boulevardpresse bezeichnet, was dort passiert ist.
Die Erinnerungsnation Deutschland gedenkt allein den Tätern. Hier stellt sich die Frage, ob das Erinnern dieser Gesellschaft rassistisch sein kann. Der Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße im Jahr 2004 in Köln ist zweifellos ein Beispiel dafür. Der Fokus der Presse, der öffentliche Umgang mit dem NSU und die Aufmerksamkeit galt den TäterInnen, während man die Opfer außen vor ließ. Die immer noch aktuelle Kontroverse um das Mahnmal hinterlässt Kopfschütteln bei den Betroffenen. Das Denkmal stünde als Zeichen des Nichtvergessens. Doch sie werden nicht ernst genommen. Die Relevanz sei zu gering. Bisher gibt es kein grünes Licht für die Umsetzung. Die Diskussion ist vom eigentlichen Thema inzwischen völlig abgekommen. Der Erinnerung an den Anschlag in der Kolbstraße. Darüber werden wir später mit Ulf Aminde sprechen. Er hat das geplante Denkmal in der Kolbstraße entworfen. Mit Aurora Rodono bekommen wir einen spannenden Einblick in die künstlerische Arbeit mit dem Thema Migration. Was euch sonst noch in der Sendung erwartet? Gespräche mit Menschen aus der Kolbstraße, darunter Kurtlu Jutseven. Er ist Schauspieler und hat den Nagelbombenanschlag selbst miterlebt und kämpft seitdem für Anerkennung und Aufklärung. Meral Sahin, sie ist Vorsitzende der IG Kolbstraße. Die Initiative, die sich in Reaktion auf den Anschlag gründete, und sich heute gegen alle Formen rassistischer Gewalt einsetzt. Aus wissenschaftlicher Perspektive wird uns Fabian Virchow unterstützen. Er forscht im Bereich Rechtsterrorismus in Deutschland und wird uns im Gespräch seine Sicht zur Erinnerungspraxis schildern und erklären, warum Erinnern überhaupt so wichtig ist. Rassismus ist ein Thema, das uns berührt, erschüttert, traurig macht. Mit unserer Sendung möchten wir an die Opfer rechter Gewalt erinnern und neue Perspektiven sichtbar machen. Wir sind mit dieser Radiosendung die Vermittlungsinstanz zwischen dem individuellen und dem kollektiven Gedächtnis. Hier findet eine weitere Geschichte ihren Platz, um dem Rassismus ein kleines Stück entgegenzuwirken. Wir greifen Vergessenes auf und diskutieren mit unseren Gästen, wie gutes Erinnern und damit eine bessere Zukunft aussehen könnte. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt zur heutigen Sendung bei Radio Mikro Europa hier auf der Wüstenwelle. Heute mit Jasmin Degen, Christoph Regli, Tim Richter und Hajera Sheikh. Bezug auf den Anschlag in der Kölner Kolbstraße nimmt auch der Spielfilm Aus dem Nichts von Fatih Akin. Die passende Musik dazu lieferte Queens of the Stone Age Frontmann Josh Homme. Darum hören wir nun aus dem offiziellen Soundtrack Queens of the Stone Age mit The Bronze. Das war The Bronze mit Queen of the Stone Age. Radio Mikro Europa mit einer Sendung zum Thema Erinnerungskultur in Deutschland. Zwischen September 2000 und April 2006 sind in Deutschland 9 Männer mit Migrationsbiografie in einer Mordserie getötet worden. Dönermorde nannten die Medien diese Mordserie. Dass so eine Bezeichnung zutiefst rassistisch ist, ist vielen erst bewusst geworden, als ans Licht kam, wer hinter diesen Morden steckte. Nämlich eine Gruppe, die sich selbst nationalsozialistischer Untergrund, NSU, nannte. Nicht klar ist bis heute, bestand diese Gruppe tatsächlich nur aus einem Trio oder müsste man vielmehr von einem neonazistischen Netzwerk sprechen. Tatsache ist jedenfalls, mindestens 100 bis 200 Menschen haben den NSU aktiv unterstützt. Die beiden Männer des sogenannten NSU-Trios nahmen sich im November 2011 das Leben, nachdem die Polizei auf sie aufmerksam geworden war. Und so standen im NSU-Prozess ab Mai 2013 nur eine Frau und 4 weitere Verantwortliche vor Gericht. Nach 5 Jahren und 437 Verhandlungstagen verurteilte das Oberlandesgericht München Beate Zschäpe am 11. Juli 2018 zu lebenslanger Haft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der NSU seine Opfer explizit nach rassistischen Kriterien ausgewählt hat. Dabei war das Motiv Rassismus in den Ermittlungen gar nicht aufgetaucht. Auch von Rechtsterrorismus war nie die Rede, weder in den Medien noch bei den Strafverfolgungsbehörden. Es brauchte 10 Morde, 43 Mordversuche, 3 Sprengstoffanschläge und 11 Jahre Ermittlungen in falsche Richtungen bis zur Aufdeckung der Verbrechen. Nach der Selbstenttarnung des NSU 2011 wurde auch das Nagelbombenattentat in der Kölner Kolbstraße mit der Mordserie in Verbindung gebracht. Die Kolbstraße Mülheim in Köln ist bekannt als Zentrum türkischen und kurdischen Geschäftslebens. Am Nachmittag des 9. Juni 2004 explodierte dort eine Nagelbombe, gefüllt mit über 5 Kilo Sprengstoff und 800 Zimmermannsnägeln. In der stark belebten Straße kam nur wie durch Zufall niemand ums Leben. Jedoch erlitten 22 Menschen Verletzungen. 4 davon wurden schwer verletzt, viele andere traumatisiert. In der Kolbstraße vermutete man schnell, dass es ein Anschlag aus dem rechtsradikalen Milieu war. Doch niemand nahm diesen Verdacht ernst. Auch auf politischer Ebene wurde ein rassistisches Motiv schnell ausgeschlossen. Stattdessen gingen die Ermittlungsbehörden davon aus, dass es sich um die Tat von migrantischen Kriminellen handeln müsse. Auch die Betroffenen des Anschlags wurden einmal mehr zum Kreis der Verdächtigen gezählt. Die vorschnellen und rassistisch motivierten Annahmen der Ermittlung wurden von den Medien wie selbstverständlich übernommen. Erst 7 Jahre später, nach dem Bekanntwerden der Verbrechen, wurde klar, dass der Anschlag in der Kolbstraße dem NSU zuzurechnen war.
Wie fühlt es sich an, wenn man einen solchen Anschlag miterlebt? Wenn man vor Ort ist, wenn man die Detonation hört und die Verletzten sieht? Meral Shahin berichtet, wie sie den rassistischen Anschlag in der Kolbstraße erlebt hat.
Die Detonation war so laut, dass man hat es aus dem Umkreis von Kilometern gehört. Aber man hat es nur gehört. Wir haben ja nicht direkt an einen Anschlag gedacht, die jetzt nicht unmittelbar am Anschlagsort waren. Wir haben im Umfeld, also in der Kolbstraße herum, wir haben alle gedacht, da ist irgendwo was geplatzt, dass das ein Anschlag war. Das hat man unmittelbar nach eine halbe Stunde danach hat sich das herumgesprochen. Die Polizei war ja auch unmittelbar nach 10 Minuten war sie auch da und hat alles abgesperrt. Man konnte ja auch gar nicht dahin. Man hat das mitbekommen, aber man hat das nicht direkt, den Leuten durfte man auch gar nicht mehr helfen. Also man konnte ja gar nicht dahin kommen. Die es war ja immer noch Rauch und das sind Menschen, blutige Menschen laufen über die Straße. Und das hat man von Weitem noch gesehen. Krankenwagen, alles abgesperrt, alles tatütata.
Auch Kutlu Jurzeben war an diesem Tag in der Kolbstraße.
Also es war so, ich saß bei einem Rückversicherer. Dort habe ich gearbeitet als Student. Und habe einen Anruf von einem sehr guten Freund von mir bekommen. Und er hat gesagt, guck, ist bei dir alles in Ordnung. Und ich so, ey, bist du doof? Vermisst du mich oder was? Ne? Wir haben es doch gestern erst gesehen. Und er meinte so, nee, bei euch ist eine Bombe explodiert, geh mal ins Internet rein. Dann bin ich ins Internet gegangen. Und tatsächlich habe ich dann diese Bilder gesehen von Özcan Abis Friseurladen, also von einem Coiffeur, bei dem ich auch immer die Haare schneiden gegangen bin. Dann bin ich nach Hause gefahren und es war so, ich wollte über die Straße gehen, wollte mir das anschauen, habe es nicht geschafft, habe so einen großen Bogen einmal gemacht und dann habe ich gemerkt, Es war schon sehr aufgeräumt. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Glück ich hatte, weil circa 2 Stunden vor dem Anschlag bin ich an dem Laden vorbeigegangen.
Aber es ist nicht nur der 9. Juni 2004, der sich als traumatisches Erlebnis in das Gedächtnis einbrennt. Das Wissen um die Täter und die Haltung der Polizei gegenüber den Opfern sind es, die das Vertrauen in Behörden und Staat erschüttern, die zu Wut und Verzweiflung führen. Meray Shahin ist Vorsitzende der Interessensgemeinschaft Kolbstraße. Die setzt sich längst nicht mehr nur für wirtschaftliche Interessen in der Kolbstraße ein. Ihre Motivation für den Kampf ums Gehörtwerden schöpfte Meray Shahin aus ihrer Verbundenheit zur Kolbstraße und der Ohnmacht, die auf den Anschlag folgte.
Nach 2004 war erstmal totale Funkstille, dass sie mit einer Nagelbombe dass ein Anschlag ausgeübt wird. Mitten am helligsten Tag, 10 vor 4, an einem Freitagnachmittag, wo die Straße wirklich richtig voll ist, auch mit Kindern und Menschen aus dem Umfeld. Das ist natürlich was ganz Schlimmes gewesen. Bei 100 Fragen, sage ich jetzt mal, waren 99, die gesagt haben, das war ein rechtsradikaler Anschlag. Und alle wurden einfach mundtot geredet. Die ganzen Diskussionen darüber, es war die NSU, es war nicht die NSU, es war die NSU, es war nicht die NSU. Dieser Spalt, diese Lücke in dieser Straße, die hat mich wahnsinnig gemacht. Die hat mich immer mehr gefordert.
Also, so funktioniert Terror. Das ist Terror. Die Betroffenen wissen eigentlich, wer es war und reden auch darüber, aber sie werden nicht gehört. Es geht sogar noch weiter. Es gibt eine Opfer-Täter-Umkehr. Sie werden stigmatisiert, kriminalisiert. Das zeigt Ihnen als Betroffene, es kann uns immer wieder passieren und keiner kann was daran ändern, wir sind nicht geschützt. Nein, noch mehr, wir werden beschuldigt. Und bei den Nazis ist es so, wir können machen, was wir wollen, wir kommen raus.
Kutlu Yurtseven setzt sich gegen Rassismus und die Ungerechtigkeit, die den Opfern des Anschlags widerfahren ist, ein. Er ist Künstler, Musiker in der Hip-Hop-Gruppe Microphone Mafia, Schauspieler und Buchautor. Seine Stimme zu nutzen ist ihm wichtig, auch und gerade in Bezug auf das Leiden der Betroffenen des Nagelbombenanschlags in der Kolbstraße.
Also wir haben 1989 die Microphone Mafia gegründet und die gesellschaftlichen Ereignisse haben uns irgendwie dazu gebracht, die verarbeiten zu müssen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nutzen jetzt also unsere Wut nicht mehr darum, um uns zu prügeln deswegen oder irgendwie auf Straßen zu gehen nach dem Anschlag von Solingen und selber gewalttätig zu werden. Nein, wir packen unsere Kraft, unseren Zorn, unsere Wut, denn Wut ist eigentlich gut und Aggression auch, wenn sie denn was verändern möchte und nicht, wenn sie zu Gewalt ausschlägt. Und die haben wir in unsere Texte gepackt. Also es war die Gesellschaft und unser Leben, das uns eigentlich dazu gebracht hat, das in unsere Musik zu packen und nicht, wir machen jetzt Musik, um darüber zu schreiben. Es ist künstlerische Verarbeitung und vor allem ist es auch, man versucht der Gesellschaft was ins Gesicht zu schreien. Als Künstler erreicht man ja ein Publikum. Das hat überhaupt keinen höheren Stellenwert, was wir machen. Wir erreichen nur mehr in diesem Augenblick.
Bereits 2016 soll ein Mahnmal für die Betroffenen des Anschlags errichtet werden. Bis heute ist es jedoch nicht realisiert, da sich die Stadt Köln, die Grundstückseigentümer, die Interessensgemeinschaft Kolbstraße und der Künstler nicht einigen können. Nach wie vor gibt es keinen echten Lösungsansatz. Für Meral Shahin und Kutlu Yurtseven ist das Mahnmal zentral für eine ehrliche und respektvolle Erinnerungskultur.
Wir denken ja in Köln von uns, dass wir eine sehr offene Stadt sind. Das glaube ich auch. Aber Köln ist auch die einzige Stadt, in der es noch kein Mahnmal gibt. Zu den NSU-Morden, zu den Anschlägen. Und das hat ganz einfach den Grund, es wird wieder Geld über die Wünsche, Gefühle der Betroffenen gestellt.
Erinnerungskultur muss man sich in den Opfer reinversetzen. Man muss wirklich wünschen, selbst wünschen, zu verstehen, warum wollen die das eigentlich an dieser Ecke? Warum ist es so wichtig? Viele möchten es gar nicht wissen. Das ist so ekelhaft. Das ist überhaupt nicht schön. Wir haben ja so eine schlechte Geschichte und wir wollen ja gar nicht so oft damit konfrontiert werden. Wir wollen ja nach vorne schauen. Ja, wir wollen nach vorne schauen. Aber nach vorne schauen bedeutet, dass man erstmal ehrlich zu sich selbst ist. Und genau das ist der Punkt, warum es bei uns mit dem Denkmal nicht klappt. Weil viele wollen kein Denkmal. Sie möchten einfach nicht nochmal an irgendetwas schuld gewesen sein. Ein Denkmal bedeutet aber, wir wollen das anpacken, richtig anpacken und beiseite tun.
Die Kolbstraße ist ein zentraler Ort im Leben vieler Menschen. im positiven Sinn, trotz all der Erinnerungen an das erfahrene Leid. Auch deshalb ist die Platzierung des Mahnmals so wichtig.
Für mich ist die Kolbstraße eine herzerfrischende, bunte Straße. Mit ganz vielen Problemen, aber mit Raffinesse.
Kolbstraße ist Freundschaft. Kolbstraße ist eine ganz große Vielfalt. Kolbstraße ist, dass Menschen sich auch entwickeln können, auch sich selber weiterentwickeln aufgrund ihrer Erfahrungen. Kolbstraße ist einfach Leben. Für meine Eltern war es das Gefühl von Heimat, was sie uns immer erzählt haben. Für uns war es dann auch eine Zeit lang Heimat. Aber für mich ist es einfach Urkölsch.
Doch das Mahnmal in der Kolbstraße und die Erinnerungsarbeit in Deutschland haben noch einen weiten Weg vor sich.
Es gibt drei Säulen, die ganz wichtig sein sollten in unserem Leben und auch in der politischen Erinnerungsarbeit. Solidarität, Respekt und Menschlichkeit.
Erinnern. Das ist etwas, was die Betroffenen und Angehörigen des rechtsextremen Anschlags in der Kolbstraße in Köln bis heute nicht an einem geeigneten Ort tun können. Dabei ist öffentliches Erinnern an rassistische Gewalt so wichtig. Doch was genau bedeutet Erinnern für die Betroffenen? Was für die Gesellschaft? Und um was geht Erinnern? Ulf Aminde, der Künstler, der mit seiner Idee für ein Mahnmal in der Kölner Kolbstraße schon im Jahr 2016 einen Wettbewerb gewann, und Aurora Rodono, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Kunst und Kunsttheorie in Köln, geben einen Einblick.
Wir müssen uns erinnern, um zu verstehen, wie unsere Gegenwart tickt und vielleicht von dort ausgehend Visionen oder auch Ansätze entwickeln, in welche Zukunft wir eigentlich wollen.
Und eigentlich geht es immer bei allen Projekten darum, ungehörte Stimmen, Stimmen, die lange marginalisiert worden sind, also sprich migrantische, diasporische Stimmen, laut zu machen und die Geschichten der Migrationsgesellschaft aus der Perspektive der Migration zu erzählen.
Erinnerung bedeutet also für die Betroffenen, dass man sie, ihr Leid und ihre Rechte anerkennt. Aurora Rodono hebt nochmals hervor, welche Rolle dabei auch Orte für das Erinnern spielen.
Die kollektive Erinnerung einer Mordserie durch den NSU und eines Anschlages dann in Köln in 2004 ist natürlich eine wichtige Erinnerung, die auch genau an dem Ort dann eben stattfinden soll, wo die BewohnerInnen und die Betroffenen sich das wünschen.
Erinnern ist aber nicht nur für die Betroffenen wichtig, sondern für eine demokratische Gesellschaft, an der möglichst viele mit unterschiedlichen Erfahrungen mitwirken. Aurora Rodono erklärt, warum das so ist.
Wenn man in einer demokratischen, antifaschistischen Gesellschaft leben möchte, und das ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit, das betrifft nicht nur die von Rassismus Betroffenen, dann müssen wir uns genau dieser Geschichte erinnern, um von dieser Geschichte zu lernen. Und zwar einmal davon zu lernen, was ist da schiefgegangen? Wie kann es sein, dass auch heutzutage noch narzisstische Strukturen oder neonazistische Strukturen so stark sind, wie wir es ja jetzt auch wieder erleben und sehen durch die verschiedenen Netzwerke, auch rechten Netzwerke innerhalb der Institutionen, innerhalb der Polizei und so weiter. Und auf der anderen Seite aber auch, um von den Best Practices zu lernen. Also wann in der Geschichte haben sich Menschen solidarisiert und haben gemeinsam für eine demokratische Gesellschaft gekämpft.
Obwohl in Köln über die Notwendigkeit des Erinnerns immer wieder darüber diskutiert worden ist, ist das Mahnmal in der Kolbstraße immer noch nicht errichtet. Wie gesagt, gewann Ulf Aminde mit seinem Entwurf für ein interaktives Erinnerungsprojekt schon vor 4 Jahren den Wettbewerb zur Gestaltung eines Mahnmals. Geschehen ist seither nichts. Nicht nur die Betroffenen werfen der Stadt Köln das vor. Auch Ulf Aminde bezieht Klarstellung.
Das heißt, die Stadt Köln hat es bisher wirklich versemmelt, eine Erinnerungskultur, die den Betroffenen der rassistischen Gewalt und der beiden Bombenanschläge in Köln, Propsteigasse und Kolbstraße, in irgendeiner Form versucht, gerecht zu werden, deren Anliegen in das Zentrum der Aufmerksamkeit zu nehmen. Denn das ist ja immer auch die grundsätzliche Frage bei Erinnerungskultur, wer erinnert, wer darf erinnern, an was wird erinnert, wer erzählt die Geschichten? Wenn eine Stadt eine Erinnerungsveranstaltung plant und konzipiert, heißt das ja noch nicht, dass diese Veranstaltung im Sinne der Betroffenen geschieht. Sehr häufig werden die Betroffenen ausgeschlossen, ausgegrenzt und eben nicht ins Zentrum der Erinnerungskultur genommen.
Die Betroffenen und Angehörigen des Anschlags kommen bis heute nicht zu ihrem Recht. Nachdem sie durch den so grausamen Anschlag des NSU unmittelbar betroffen waren, wurden sie von den Ermittlungsbehörden zu Verdächtigen gemacht. Und selbst nach dem Bekanntwerden der rechtsextremen Taten wurde ihr Leid nicht angemessen sichtbar und anerkannt. Ulf Aminde sieht das ähnlich.
viele Menschen, auch offiziell die Stadt, Stadtverwaltung, begrüßen alle das Mahnmal, finden alles natürlich sehr schrecklich, was da vorgefallen ist. Aber die Betroffenen sind nach wie vor alleine mit all dem, was passiert ist. Und die sind eben nicht nur mit dem wirklich krassen, auf den Massenmord angelegten Nagelbombenanschlag alleine gelassen, sondern mit der auch wirklich rassistischen, diffamierenden, diskriminierenden Ermittlung gegen sie selbst, weil 7 Jahre lang nach dem Anschlag gegen sie von offiziellen Behörden ermittelt wurde und ständig die BewohnerInnen verdächtigt wurde, eigentlich irgendwas mit kriminellem Milieu zu tun zu haben, sodass sie selbst eine Formulierung hervorgebracht haben, nämlich die Bombe und dann die Bombe nach der Bombe waren die 7-jährigen rassistischen Ermittlungen gegen sie selbst. Und heute sprechen sie von der Bombe nach der Bombe nach der Bombe. Die dritte Bombe ist, dass die Stadt Köln das Mahnmal bisher immer noch nicht gebaut hat, dass die Betroffenen nicht ihr Recht bekommen und das Mahnmal dort gebaut wird, wo die Betroffenen es auch haben wollen.
Um den Betroffenen einen Ort zum Trauern und Erinnern zu geben, hatte Ulfa Minde sein veränderbares Mahnmal entworfen. Hier schildert er seine Grundidee.
Die Grundidee des Mahnmals ist, die Betonbodenplatte des Hauses, das angegriffen wurde, 1:1 zu kopieren an den Eingang der Kolbstraße und dort ein zweites Haus zu bauen, das eben von Nazis nicht mehr angegriffen werden kann. Und das Haus entsteht durch eine entscheidende zweite Oberfläche, die zu der Betonbodenplatte kommt und die ist eine Augmented Reality App, die sich BesucherInnen, BenutzerInnen auf ihr Handy runterladen können. Diese App erscheint auf dem Display des Smartphones plötzlich ein virtuelles Haus, entlang der Betonbodenplatte in die Höhe wachsende Wände. Und diese Wände ergeben ein imaginäres Haus und bestehen aber gleichzeitig auch aus Kacheln, die einzelne Filme sind, die aktiviert und angeschaut werden können. Das Thema all dieser Filme soll eine positive, selbstbeschreibende Auseinandersetzung auch mit Strategien sein, sich gegen Rassismus zu wenden, mit dem unglaublichen Unrecht, auch das in der Kolbstraße passiert ist, umzugehen und soll somit ein vielstimmiges Archiv sein der widerständigen Stimmen und filmischen Perspektiven.
Dass ein solches Mahnmal ein lebendiges und zugleich eines für alle sein soll, ist Ulfa Minde als auch Aurora Rodono wichtig.
In erster Linie wird das Mahnmal ein antirassistischer, widerständiger Ort, der sehr viel auch erzählt über die Geschichte der Kolbstraße.
Das heißt, das Mahnmal selber ist als lebendiges Mahnmal gedacht, was eben Menschen versammelt, die sich gemeinschaftlich erinnern können und die quasi die Migrationsgesellschaft leben. Und deswegen ist es eigentlich gedacht als Straße und Platz für alle.
Den Eindruck, den ich ganz klar vermitteln möchte, ist, hier sind extrem viele einzelne oder auch in Gruppen versammelte politische Stimmen, die führen alle in die Zukunft. Die schauen nicht nach hinten und bejammern, was dort geschehen ist, sondern nehmen das, was geschehen ist, als eine Grundlage, um von dort aus in die Zukunft zu schauen und in die Zukunft auch zu wirklich auch eine andere Form von Gesellschaft herbeizurufen.
Die Statements zeigen, dass er dann widerständig und versöhnlich sein kann. Und es ist eine zentrale Grundlage für das demokratische Zusammenleben in einer postmigrantischen Gesellschaft. Und eine solche ist Deutschland de facto seit langem. Das Mahnmal von Ulfa Minde würde genau das öffentlich sichtbar machen, indem es hilft, zu erinnern, zu trauern und solidarisch aus dem Geschehenen zu lernen. Wir verstehen nicht, warum es das Mahnmal nicht schon längst gibt.
Micro Europa.
Micro Europa.
Aurora Rodono und Ulfa Minde haben uns gezeigt, wie eine gelungene Erinnerungskultur aussehen kann. Eine Erinnerungskultur, die an die Opfer erinnert. Eine Erinnerungskultur gegen das Vergessen. Musikalisch gegen das Vergessen stellt sich auch Kutlu Jozeven, der uns von seinen Erfahrungen und seinem Erinnern berichtet hat. Wir hören nun Hitch Unutmadek. Niemand wird vergessen von Refpolk feat. Kutlu.
Deutschland, Kaltland, Mölln, blanker Hass, Aslan, Yilmaz, Opfer, Brandanschlag, NSU, Kolbstraße, Köln, Attentat, Terror, gut geplant, V-Mann, Nazi-Pakt, für die Gesellschaft Betroffene, Fehler, Polizei, fahren dabei, Opfer zu Tätern, schuldig fühlen, Ohnmacht, schweigen, schämen, isoliert, schikaniert, eingekreist, Gegner, Klammer auf, wo war ich? Antifa, Aktion, viel passiert, demonstrieren, NPD, Faschos, voller Wut, Protest, rastlos, weit weg von den Betroffenen, Klammer zu. Kein zehntes Opfer, aufstehen, Austausch, Gedenken erkämpfen, laut sein, raustrauen, Hauptzeugen des Geschehenen, alle. Ich bin Utmadek und Utmajajals. Niemand wird vergessen.
Ich bin Utmadek, ich bin Utmajajals.
Wir erinnern und wir kämpfen.
Ich bin Utmadek und Utmajajals.
Niemand wird vergessen.
Ich bin Utmadek, ich bin Utmajajals.
Wir sind immer noch Menschen.
Ich bin Utmadek. Und Utmajajals.
Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda, Mölln, Solingen. Höre noch die Schreie durch die Nacht klingen. Häuser, die brennen, Menschen, die rennen. Geistige Brandstifter, die Nazis lenken. Opfer werden Täter, Faschos verschont. Mauer voll bis Nagelbombe, das hat Tradition. Özidori, Şimşek, Taşköprü, Yozgat, Bulgaridis, Kubaşik, Turgut, Burak, Yaşar, Aslan, Yılmaz, Genç. In jeder der Seelen ein Schmerz, der brennt. Kolbstraße, Propstei, Gasse, Terror, VS, Polizei, blanke Horror, autarkes Gedenken, autarker Protest, fremde Freunde in Inis vernetzt, ab jetzt gemeinsam mit Tat und Wort, niemand wird vergessen, Uri Jalloh, es war.
Niemand wird vergessen.
Hiç unutmadık, hiç unutmayacağız.
Niemand wird vergessen.
Hiç unutmadık, hiç unutmayacağız.
Hiç unutmadık, unutmayacağız.
Niemand wird vergessen.
Hiç unutmadık, hiç unutmayacağız.
Wir erinnern und wir kämpfen.
Hiç unutmadık, unutmayacağız.
Niemand wird vergessen.
Hiç unutmadık, hiç unutmayacağız.
Wir sind immer noch Menschen.
Hiç unutmadık, unutmayacağız.
Radio Mikro Europa, heute mit einer Sendung über Politiken der Erinnerung in digitalen Öffentlichkeiten. Für eine wissenschaftliche Perspektive zu dem Thema haben wir den deutschen Sozialwissenschaftler Fabian Fürchow zum Gespräch eingeladen. Er ist Professor an der Hochschule Düsseldorf und Leiter des Forschungsschwerpunktes Rechtsextremismus und Neonazismus. Was bedeutet es aus seiner Sicht, sich zu erinnern? Und was macht Erinnerung so interessant für uns als Gesellschaft?
Ich würde sagen, das Erinnern ja zunächst mal bedeutet, dass man auswählt. Und mit dem Auswahlprozess setzt man bestimmte Ereignisse auch relevant, also macht sie für eine Gesellschaft bedeutsam, sei es im Positiven wie im Negativen. Also positiv im Sinne, dass sich die Gesellschaft damit zumindest in bestimmten Umfang identifiziert, oder im Negativen, dass sie sich eben davon abgrenzt. Wenn man über Erinnerung spricht, spricht man eben auch immer gleichzeitig über Vergessen oder Verdrängen.
Erinnern ist also immer ein dynamischer Prozess des Auswählens, der spezifischen Schwerpunktsetzung und des Bewertens. Die Selektivität von Erinnerung zeigt sich in Deutschland besonders gut bei den Erinnerungspraxen an den Nationalsozialismus. So werden viele Taten und Verbrechen der Nazis als undemokratisch markiert und klar von unserem heutigen Verständnis von Demokratie und Gesellschaft abgegrenzt. Nun stellt sich die Frage, was eine gute Erinnerungspraxis in einer demokratischen Gesellschaft ausmacht.
Also die Frage nach einer guten Erinnerungspraxis ist, das macht dieses Adjektiv gut schon deutlich, natürlich stark normativ. Wenn wir das sozusagen jetzt orientieren an dem Kriterium sozusagen demokratischer Gesellschaften, dann würden wir vermutlich sagen, dass ein gutes Erinnern ein solches ist, was undemokratische Praxen, undemokratische Aktivitäten negativ bewertet und welche, die für demokratische Werte eintreten, positiv. Also Erinnern ist ein dynamisches Konzept. Das heißt, das und wie wir uns als Gesellschaft an bestimmte Ereignisse oder Personen erinnern, verändert sich. Und wenn wir das jetzt vielleicht ganz kursorisch machen mit Blick auf den Nationalsozialismus, dann haben wir ja bis in die 70er bis in die 80er Jahre hinein eine sehr beschränkte Erinnerungspraxis gehabt, in dem Sinne, dass tatsächlich umfassend an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnert worden ist. Diese reduzierte Erinnerungspraxis ist dann ein Stück weit aufgebrochen worden, aber nicht von der, wenn man so will, etablierten Erinnerungsinstitution, sondern an vielen Orten in der Bundesrepublik von Lokalhistorikerinnen, die sich sozusagen angeguckt haben, wie hat eigentlich der Nationalsozialismus vor Ort funktioniert? Warum konnte der sich durchsetzen? Wie hat er Loyalität gebildet? Wo gab es Widerstand und so weiter? Und diese an der Basis entstehenden Initiativen sind heute an vielen Orten der Bundesrepublik zu etablierten Strukturen, zu Erinnerungsorten, zu Gedächtnisstätten geworden, die auch staatliche Unterstützung kriegen, finanzielle Unterstützung. Also da hat sich sozusagen eine Veränderung vollzogen, die konfliktreich war, weil manche Lokalpolitikerinnen dann gesagt haben, ihr grabt hier Sachen aus, die beschmutzen sozusagen die Geschichte unseres Ortes. Aber an vielen Stellen hat sich das eben dann doch durchgesetzt. Und das markiert auch einen Wandel im gesellschaftlichen Bewusstsein für die Verbrechen des Nationalsozialismus. Insofern, glaube ich, kann man an solchen Beispielen sehen, dass sich da einiges zum Positiven auch verändert hat, weil der Nationalsozialismus als tatsächlich gesamtgesellschaftliches Phänomen begriffen worden ist und nicht mehr sozusagen als die Tat einer bösen, verwerflichen Elite, wo aber der Rest der Gesellschaft eigentlich nichts mit zu tun hatte oder sogar selbst Opfer geworden ist.
Lesarten und Deutungen von Ereignissen können sich also dynamisch verändern. Was stets bleibt, sind Kontroversen um die Aushandlung von Bedeutung. Ist es überhaupt möglich zu sagen, dass sich eine Gesellschaft erinnert oder erinnern sich mehrere Gesellschaften unterschiedlich und es gibt dann gewisse Hierarchien? Werden die Erzählungen, die nicht dominant sind, dann einfach ignoriert?
Wenn wir davon sprechen, dass sozusagen eine Gesellschaft sich erinnert, dann ist das natürlich eine sehr grobe Formulierung, weil innerhalb einer Gesellschaft es tatsächlich auch unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, was erinnert werden soll und wie das Erinnerte bewertet werden soll. Aber richtig ist, solche Praxen des Erinnerns sind vielfältig, sie sind kontrovers und letztendlich bildet sich eine Hierarchie der Erinnerung heraus. Das heißt, es gibt sozusagen eine dominante Erzählung, die dann beispielsweise institutionalisiert wird in Form von Denkmälern, in Form von Feiertagen, in den Schulbüchern sich wiederfindet und so weiter. Das heißt nicht, dass diese dominante Erzählung auf Dauer sozusagen stabil ist, aber das ist diejenige, die sozusagen für einen bestimmten Zeitraum die vorgehobene ist. Es gibt sicherlich Bereiche, wo sozusagen diese dissonanten Stimmen ignoriert werden, nicht wahrgenommen werden, gesilenced werden, das gibt es sicherlich. Aber dass sie im Prinzip auch die Möglichkeit haben, sich zu artikulieren, das sehe ich als gegeben an. Das ist dann eher eine Frage, wem hört eine Gesellschaft zu? Also damit auch die Frage, muss man vielleicht die Modi des Zuhörens ändern und eben, wenn man das nochmal auf die Geschichte und die Erinnerung an den Nationalsozialismus bezieht, wem wird sozusagen dazugehört? Wird meinetwegen den Opfern der Wehrmachtsjustiz zugehört? Haben die eigentlich eine Stimme? Wird das wahrgenommen von anderen oder ist es dann doch sozusagen klassische Militärgeschichte, die dominiert? Also dann, da glaube ich, muss man den Fokus nochmal verschieben von der Praxis des Erinnerns auf die Frage sozusagen, wie sind eigentlich die Verfahren des Zuhören, was ist sozusagen da das dominante Muster?
Wir können festhalten, dass es in den meisten Fällen einen Kampf um Erinnerung gibt. Denn verschiedene Gruppen in einer Gesellschaft sind ganz unterschiedlich an Erinnern, gerade an Verbrechen oder gar rechte Gewalt, interessiert. Leider finden aber gerade migrantische Perspektiven häufig keinen Raum, um sich zu artikulieren. Oder werden sie vielleicht einfach nur nicht gehört? Laut Fabian Fürchow wäre eine bessere öffentliche Diskussion über die dominante Erinnerungskultur von großem Vorteil. Gerade für eine tragfähige Demokratie in einer Gesellschaft, die von Migration geprägt ist.
Zurück nach Köln, zurück in die Kolbstraße. Eine Straße, die schon immer ein Ort des Austauschs war. Eine Straße voller Lokale, eine laute Straße, eine Straße der migrantischen Community Kölns, eine Straße für alle. Genau das machte sie damals für den NSU zum Anschlagsziel. 2016 gewann der Berliner Künstler Ulf Aminde einen Wettbewerb mit seiner multimedialen Umsetzung eines Mahnmals. Diese sollte an das Nagelbombenattentat des NSU in der Kolbstraße in Köln erinnern. Seine Idee? Ein Platz für alle. An der Ecke Kolbstraße und Schanzenstraße. Im Kern dieses Entwurfs steckt der Anspruch, den Platz für alle und alles nutzbar zu machen. Für Menschen, die skaten, tanzen oder einfach nur verweilen wollen. Als Vorlage für den Grundriss des Platzes dient das Fundament des Hauses, in dem der Anschlag im Jahr 2004 verübt wurde. Es umgibt den Platz. Und dieses Umgebensein soll technisch unterstützt werden. Mit Augmented Reality, eigenem WLAN und einer Mahnmal-App sollen Menschen via Smartphone in ein sogenanntes Gebäude des Erinnerns eintreten können. Sie können sich dort virtuell umschauen. Und sie können mit eigenen Beiträgen dieses Gebäude des Erinnerns weiterbauen. So soll ein Forum für migrantisch situiertes Wissen entstehen, als Zeichen für den Widerstand gegen Rassismus. Bis heute wurde das Mahnmal jedoch nicht realisiert. Die Initiative Herkes in Meydane, Platz für alle, wirft der Stadt mangelndes Engagement vor. Obwohl die Entscheidung feststeht, dass ein Mahnmal errichtet werden soll, ist bis heute unklar, wo und wie es realisiert werden kann. Anwohner, Betroffene, Unterstützerinnen und Initiatorinnen sind sich einig. Sie wollen das Mahnmal an der Ecke Kolbstraße-Schanzenstraße. Denn es liegt in unmittelbarer Nähe zum Ort des Anschlags. Darum schrieb die Initiative Herkes in Meydane, Platz für alle, am 21. März 2020 einen offenen Brief an die Oberbürgermeisterin und den Stadtrat Kölns. Die Stadt solle jetzt endlich handeln. Die Stadt Köln hingegen bedauert die Verzögerung. Sie verweist darauf, dass das Grundstück nicht der Stadt gehört und eine Umsetzung des Entwurfes von Ulf Aminde an der Ecke Kolbstraße-Schanzenstraße nicht so einfach möglich sei. Auch weil die Besitzer des Grundstücks möglicherweise andere Pläne haben. Deshalb appelliert die Stadt an die Unterstützerinnen und InitiatorInnen, andere Standorte für das Mahnmal in Erwägung zu ziehen. Die Debatte um das Mahnmal ist geprägt von einem Streit zwischen der Stadtverwaltung und den InitiatorInnen. Stimmen von Betroffenen, die das Attentat im Jahr 2004 erlebt haben, sucht man vergebens. In Köln tobt ein Verwaltungsstreit, der das Verbrechen und seine Folgen für die unmittelbar betroffenen Menschen komplett aus den Augen verloren hat. Dieser Streit um den Standort des Mahnmals erinnert tragischerweise erneut an die verzweifelten Versuche, migrantische Stimmen hörbar zu machen. Und er zeigt, dass Erinnern an Gewalt und Rassismus im NSU-Komplex unbedingt nötig ist. Ein Denkmal hat Asimemo auch geschaffen. Mit Hilfe von 17 weiteren deutschen Rappern hat er den nächsten Musiktitel produziert. Der Song »Bist du wach?« entstand für die Betroffenen von Hanau und sollte nicht nur für mediale Aufmerksamkeit sorgen, sondern auch Spenden einbringen. Wir hören in den kommenden Minuten einen Ausschnitt aus dem Benefiz-Song »Bist du wach?«
Ey, ja, Einigkeit, Recht und Freiheit, alles was wir wollten hier in diesem Land. In Frieden miteinander leben, muss die Hände geben, Blumen anstatt Waffen. Menschen bezahlen mit dem Leben aufgrund ihrer Herkunft, ich kann es nicht fassen. Im Jahre 2020 ist Rechtsextremismus noch immer eine Plage. Ey, Limburg, Fulda, Kassel, Hanau oder Halle. Dass die AfD im Bundestag sitzt, ist eine Schande. Kein Platz für Rassismus, ich schalte dagegen, solange ich lebe und atme. Die Menschen verloren ihr Leben, doch bleiben bestehen im Herzen.
Viele Grenzen lösen sich auf, verblassen. Wir müssen Verständigung schaffen statt Hassen. Menschen dudeln sich in dem Leid, wollen die anderen verantwortlich machen. Das ist keine Kleinigkeit, immer noch zu viel Fremdenfeindlichkeit in dem Land hier. Wieder Unschuldige, die ihr Leben ließen, sag mir, wie konnte das passieren? Propagandasender auf nach Hassagenda hetzen, das ist nicht nur die AfD. Sie wiederholen es wie ein Mantra, so dass sie die Lüge als Wahrheit sehen. Wir alle sind ein Teil von hier, könnt unsere Existenz nicht absprechen. Ist egal, wie sie die Freiheit anketten, unser Geist bleibt frei wach, lass wetten.
Junge Menschen sind tot, nein, sie hatten nicht Glück. Nazis shooten um sich, ey, ist Hitler zurück. Jedes Wort fällt mir schwer, mögen sie in Frieden ruhen. Warum hassen sie uns, wollen nichts für Frieden tun. Bisschen Fernsehen und Licht, ja, sie lügen geschickt. Fragt ihr euch nicht, wer hat diesen Typen geschickt? Unverschämt, schamlos, alles wär harmlos. Das sind die Medien, TV Diablo.
Wenn die Farbe meiner Haut sie triggert, nichts Neues, so war es schon immer. Egal wie lange wir schon hier sind, Digga, kämpfen wir gegen das Schimpfwort Nigger. Es gab schon mal eine letzte Warnung, sie wird ignoriert in den letzten Jahren, du. Sagst, meine Haut hat die falsche Farbe. Warum stört dich meine Haut, die ich trage? Als hätte Gott mich nicht genauso gewollt. Als wäre ich hier nicht genauso willkommen. Als wär mein Leben nicht genauso viel wert wie deins. Als wär's so schwer, dieselben Werte zu teilen. Es ist eigentlich einfach. Egal ob schwarz oder weiß, ob arm oder reich. Wann kommen wir in Einklang?
Alle Menschen sind gleich, es ist doch längst an der Zeit.
Die Grenze liegt nicht zwischen innen und außen, sondern zwischen unten und oben. Die einen gehen Yachten shoppen, die anderen gehen unter an Booten. Wettkampf, der bestimmende Faktor in diesem System. Wer nützt, wer wird abgeschoben. Gewinner kann es ohne Verlierer nicht geben. Bedeutet, die Schlacht, die zu schlagen bleibt, heißt im Gegensatz zu dem, was Bild, AfD und so Marzen meinen. Nicht schwarz und weiß, sondern arm und reich. Mit Nazis wird nicht diskutiert. Friss oder stirb. Es geht uns alle was an, wenn diese Welt die Besinnung verliert.
Um die Kontinuität von Rassismus und die fehlende politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung damit zu erforschen, arbeitet der deutsche Sozialwissenschaftler und Professor der Hochschule Düsseldorf, Fabian Fürchow, an dem Projekt Doing Memory als Perspektive für eine plurale Gesellschaft. Im Gespräch mit ihm wird deutlich, dass in der Migrationsgeschichte Deutschlands Erinnern an rechte Gewalt gegen MigrantInnen lange Zeit keinen Platz gefunden hatte.
Also die Überlegung zu diesem Projekt, das ich übrigens mit der Kollegin Tanja Thomas von der Universität Tübingen mache, gehen noch ein bisschen weiter zurück. Sie sind ein Stück weit Ergebnis des Bekanntwerdens der Morde des NSU und der daraufhin einsetzenden Diskussion, warum eigentlich diese Verbrechen nicht früher aufgedeckt wurden. Also die Frage auch des institutionellen Rassismus. Und wir haben dann sozusagen uns begonnen, eben auch damit zu beschäftigen, wie glücklicherweise auch eine Reihe von anderen, die entweder im wissenschaftlichen Raum oder eher aktivistisch gemerkt haben, oh, die vielen Opfer und die vielen Betroffenen rechter Gewalt sind eigentlich weitgehend vergessen in der Bundesrepublik. Und wir haben dann versucht zu verstehen, warum das so gekommen ist und ob man da sozusagen auch mit, sagen wir mal, theoretischen Modellen oder Konzepten einen Beitrag zu leisten kann, dass sich diese Erinnerungspraxis, also das Doing Memory, im Sinne einer demokratischen Gesellschaft verbessern lässt. Das war sozusagen die Grundidee, mit der wir da gestartet sind. Und dann haben wir da begonnen, uns, wie gesagt, theoretisch mit zu beschäftigen, aber eben auch empirisch anzugucken, wie sieht denn eigentlich die Praxis der Erinnerung in ihren Konflikten an verschiedenen Orten aus, wo es in der Vergangenheit massive, das heißt für uns zunächst mal tödliche oder pogromartige rechte Gewalt gegeben hat. Wir können uns das auf einer Makroebene angucken. Damit meine ich die Migrationsgeschichte in der Bundesrepublik, also die Tatsache, dass Menschen nach Deutschland eingewandert sind, hier gearbeitet haben, hier gelebt haben, hier ihre Hobbys gepflegt haben, also insgesamt die Gesellschaft mitgeprägt haben. Das ist etwas, über Jahrzehnte in den institutionellen Formen der Erinnerung, der Geschichtsschreibung nicht vorgekommen ist, also zum Beispiel in Schulbüchern. Es gibt jetzt eine Initiative in Bonn, ein Museum der Migration zu schaffen, um das ein Stück weit zu verbessern, dieses Defizit. Aber es lässt sich mit Sicherheit beobachten. Und dasselbe gilt auch für jetzt auf einer anderen Ebene die rechte Gewalt und das, wie die Betroffenen oder die Opfer von rechter Gewalt diese wahrgenommen haben, aber auch den gesellschaftlichen, den polizeilichen, den staatsanwaltlichen Umgang mit rechter Gewalt wahrgenommen haben. Auch da, denke ich, gibt es tatsächlich vieles, was von der Mehrheit der Gesellschaft bis jetzt weitgehend nicht wahrgenommen worden ist. Das liegt daran, dass in großen Teilen der Bevölkerung und ja auch sozusagen im Rahmen von, sagen wir mal, Gesetzen, also zum Beispiel Staatsangehörigkeits-, Staatsbürgerschaftsrecht, ein Großteil derjenigen, die nach Deutschland eingewandert sind, als nicht dazugehörig wahrgenommen worden sind, sondern irgendwie als Gäste, die gehen schon wieder, aber jedenfalls nicht als ein gleichberechtigter Teil dieser Gesellschaft, die mit ihren Vorstellungen von Religion beispielsweise eben als randständig, als außerhalb, als nicht dazugehörig wahrgenommen und in vielen Orten vielfacherweise auch als nicht dazugehörig markiert worden sind. Und das beeinflusst eben maßgeblich die Frage, ob das erinnert wird oder nicht. Auch das ist wieder ein Auswahlprozess. Erinnern wir uns auch daran, dass Arbeitsmigrantinnen das Wirtschaftswunder in Deutschland mitgeprägt und mit hervorgebracht haben oder erinnern wir uns nicht daran? Und deklarieren wir das sozusagen als rein deutsche Geschichte oder als eine, die eben interkulturell ist?
Spannend ist nun, wie Fabian Fürchow unter diesem Kontext die Ereignisse in der Kolbstraße und die verschiedenen Erinnerungspraxen, die sich mit dem Nagelbombenattentat beschäftigen, bewertet.
Das Erinnern an die Kolbstraße ist meiner Wahrnehmung nach ein Erinnern an rechte Gewalt, was im Vergleich zu anderen Fällen rechter Gewalt und der Erinnerung an rechte Gewalt relativ präsent ist, sichtbar ist. Das liegt vor allem an den Initiativen in der Stadt Köln, zum Beispiel auch von den Bewohnerinnen der Kolbstraße. Ohne deren Engagement wäre das sicherlich anders. Das hat sich auch nochmal verändert, seitdem bekannt geworden ist, dass hinter diesem Anschlag Neonazis stecken. Davor ist dieser Anschlag ja dann doch zum Teil medial, zum Teil polizeilich, auf jeden Fall in der öffentlichen Wahrnehmung, in irgendeiner Form ja dem türkischen Milieu zugeschrieben worden. Und da war die Erinnerung sicherlich eine ganz andere. Das hat sich dann Ende 2011 rasch verändert. Und insofern ist, glaube ich, die Erinnerung an diesen Anschlag eine, die in der Stadt Köln gar nicht mehr wegzudenken ist. Gleichwohl ist sie in ihrer Wirkung nach wie vor begrenzt. Das zeigen ja die aktuellen Auseinandersetzungen. Es gibt auch da einen Kampf um Erinnerung. Das fängt da häufig bei solchen Fragen an. Wie wird eigentlich dieser rechten Gewalt erinnert? Wird das erinnert als einer tragischen Gewalttat, ohne dass Ursachen benannt werden? Oder wird das eben erinnert als Ausdruck von gesellschaftlichem Rassismus, von Behördenversagen, von neonazistischen Gewalttätern und so weiter? Also schon in der Frage, welche Bezeichnungen und welches Wording benutzt werden, wenn wir über diese Taten und den Kontext ihrer Entstehung sprechen. Auch das sozusagen ist schon ein Teil der umkämpften Erinnerungspraxis.
Und wofür stehen die Kolbstraße und die Erinnerungspraktiken der Kolbstraße?
Eigentlich für zwei Dinge. Das eine ist, sie stehen, das denke ich, teile ich mit vielen anderen, dafür, dass es rassistische rechte Gewalt in Deutschland gibt und dass diese Gewalt auch vor Massakern nicht zurückschreckt. Das zweite ist, es steht für einen strukturellen Rassismus, also das Versagen der Behörden, diese Gefahr wahrzunehmen und dann auch entsprechend zu ermitteln. Und drittens steht die Kolbstraße und die Erinnerungspraxis aber auch dafür, dass die Stimmen der Betroffenen wichtig sind, dass sie sich organisiert auch Gehör verschaffen können, also dass sie eben zumindest erste Breschen schlagen können in ein System des Nichtzuhörens derjenigen, die von dieser Gewalt unmittelbar betroffen sind.
Die Kolbstraße ist also ein positives Beispiel für Erinnerungspraktiken, die von Betroffenen der Gewalt eigenständig organisiert und ins Leben gerufen wurden. Damit werden neue Perspektiven mit in den Diskurs um rechte Gewalt eingebracht. Dies hilft, auch diese Perspektiven durch lebendige Formen des Doing Memory in der Geschichtsschreibung und dem kollektiven Gedächtnis zu verankern.
Wir sind nun fast am Ende unserer Sendung angekommen. Viele Stimmen haben uns Einblicke geschenkt. All ihnen haben wir eine letzte Frage gestellt. Wie kann es weitergehen? Wie müssen wir uns in Deutschland an die Kolbstraße und an unzählige andere rechtsterroristische Gewalttaten erinnern? Wie könnte eine ideale Erinnerungskultur aussehen, die den Ansprüchen an eine demokratische Gesellschaft gerecht wird? Zu diesen Fragen hören wir nun noch einige Aussagen unserer InterviewpartnerInnen.
Also für die zukünftige Erinnerungskultur in Deutschland würde ich mir sehr wünschen, dass das Thema Rassismus viel stärker Eingang findet in sämtliche Institutionen, also am liebsten würde ich mir sozusagen wünschen, dass man kein Abitur machen kann, ohne sich nicht mit Migrationsgeschichte und Kolonialgeschichte zu beschäftigen. Das halte ich für sehr, sehr wesentlich. Das heißt, Bildung ist für mich da ein zentrales Element. Ich arbeite ja auch an der Universität und versuche da eben auch andere Narrative, andere Bücher, andere AutorInnen, schwarze Perspektiven, Perspektiven von Persons of Color mit in den Lehrbetrieb hineinzutragen. Und das kann man so durchdeklinieren, eigentlich durch sämtliche Institutionen.
Na, wenn es darum geht, sozusagen, was kann jeder von uns tun, dann glaube ich, ist es auch, sich selbstkritisch zu fragen, also sozusagen, wem hören wir zu? Ja, wem weisen wir Glaubwürdigkeit zu? Und das, was wir aus vielen Fällen rechter Gewalt sehen und dem gesellschaftlichen Umgang damit ist, dass den Opfern vielfach nicht geglaubt worden ist. Das gilt auch für antisemitische Gewalt. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir alle uns selbst auch immer fragen müssen, sozusagen, wem schenke ich Glaubwürdigkeit? Wem höre ich zu? Wessen Stimme nehme ich ernst?
Es gibt drei Säulen, die ganz wichtig sein sollten in unserem Leben und auch in der politischen Erinnerungsarbeit. Solidarität, Respekt und Menschlichkeit. Und um darum zu denken, dass man nicht immer absolut auf der richtigen, also dass man alles weiß. Dass man nicht unbedingt die Besseren sind. Dass auch ein bisschen Selbstkritik und Demut uns ehrlicher machen und auch verständlicher machen für viele Menschen.
Beweglichkeit, Flexibilität und gleichzeitig das auch das Entwickeln von Strategien, um tatsächlich eine Vielstimmigkeiten auch darstellbar werden zu lassen. Und ich wünsche mir Bühnen für Vielstimmigkeit. Ich wünsche mir Orte, an denen auch unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen können, Ich wünsche mir Orte, an denen solidarische Formen gezeigt werden können zwischen Stimmen, die möglicherweise sogar konträr sind, aber dennoch in dieselbe Richtung zielen. Ich glaube, dass wir wegkommen müssen von feststehenden Formen, feststehenden Orten, feststehenden, alleinigen, einzigen Perspektiven. Wir brauchen die Vielstimmigkeit, und die Vielstimmigkeit ist für mich immer antirassistisch und gegen Diskriminierung.
Ich würde mir wünschen, bei einer Erinnerungskultur muss man sich in den Opfer reinversetzen, aber nicht oberflächlich und nicht nur als Beruf, sondern als Berufung, als Mensch. Man, den Wunsch, viel mehr in sich zu fühlen, etwas zu verstehen. Ich würde mir wünschen, dass man nicht zu schematisch denkt, sondern etwas lockerer und einfach nur, man lockerer, ja, ich meine das wirklich im Ernst, lockerer, weil man darf sich nicht immer beschuldigt fühlen, also von einer Gesellschaft mit einem Rassismusproblem, sondern man muss wirklich wünschen, selbst wünschen, zu verstehen, warum wollen die das eigentlich an dieser Ecke? Warum ist es so wichtig? Um das zu verstehen, kann man viel mehr mit den Menschen, mit den Betroffenen sprechen, anstatt selber darüber zu urteilen, nur weil es stadtplanerisch nicht passt oder politisch nicht passt. Das geht nicht. Eine Erinnerungskultur, wenn ein so großer Wunsch da ist, dann gehört es sich einfach mit Respekt dagegen anzugehen und sich einmal tiefer damit zu befassen, um den Menschen zu verstehen.
Solidarisch, menschlich, respektvoll, vielstimmig. Hinter uns liegt eine Stunde, in der wir uns mit Rassismus, rechter Gewalt und Erinnern befasst haben. Wir haben Perspektiven gehört von Menschen, die teilweise selbst rassistische Gewalt erfahren haben und erfahren. Sie setzen sich ein für eine kritische und solidarische Auseinandersetzung mit Rassismus in unserer Gesellschaft und tun dies auf vielfältige Weise, als KünstlerInnen, AktivistInnen oder WissenschaftlerInnen. Eine Stunde, die noch längst nicht genug ist. Es sollten noch viel mehr sein. Nämlich mehr, als den Tätern jemals gegeben wurden. Erinnern kann eine Möglichkeit sein, diese Verhältnisse zu verschieben und dadurch als Gesellschaft zu lernen. Dazu müssen jedoch mehr Stimmen gehört werden als die, die schon immer an Deutungshoheit besaßen. Das bringt uns zurück auf einen Gedanken, den uns Ulf Aminde mitgegeben hat. Erinnern ist dazu da, um Vergangenes zu aktualisieren und herauszufinden, in welcher Zukunft wir eigentlich leben wollen. Wir möchten uns bei den Menschen bedanken, die als GesprächspartnerInnen diese Radiosendung erst möglich gemacht haben. Ulf Aminde, Meral Sahin, Aurora Rudono, Fabian Fürchow und Kutlu Yotseven. Vielen Dank fürs Einschalten. Diese Sendung zum Thema Politiken der Erinnerung in digitalen Öffentlichkeiten entstand unter der Leitung von Tanja Thomas und Tobias Fernholz. Am Mikrofon Jasmin Degen, Christoph Regli, Tim Richter und Hajera Sheikh. Redaktion Nathalie Adler, Sandra Amberg, Gülce Bengi, Stella Enge, Tim Engfer, Magdalena Marie Gredel, Milena Heiges, Johanna Hiesel, Theresa Heil, Wiebke Jansen, Sina Kallenberger, Stefanie Kufner, Nathalie Lehnhoff, Lea Renz, Lara Sartorius, Lisa Treudel, Mona Ulmer und Gerion Zink. Wir beenden diese Sendung musikalisch mit einem Statement gegen Rassismus und rechte Gewalt. Themen, die auch 2020 kein bisschen an Relevanz verlieren. Jetzt ist Schluss. Irie Revolte aus dem Jahr 2015.